20. Apostelgeschichte, Kapitel 20. Und ich fange in Vers 17 an. Apostelgeschichte, Kapitel 20. Ich fange in Vers 17 an. Und Paulus ist auf einer Reise nach Jerusalem, war lange Zeit in Kleinasien, ist immer noch da, Rückreise. Und es sagt von Milet, aber sandte er nach Ephesus, das ist richtig laut, sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerführen, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, dass sich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun, siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Die 2016 Olympische Spiele kamen vor einer Woche zu Ende. Sie waren etwas Besonderes. Mayelinda Kalmendi hat die erste Goldmedaille für Kosovo gewonnen. Hoang Sivan Vinh tat das Gleiche für Vietnam. Acht andere Nationen hatten zum ersten Mal eine Medaille in den Olympischen Spielen gewonnen. Usain Bolt hat zum dritten Mal sowohl die 100 Meter als auch 200 Meter gewonnen, was keiner zuvor getan hat. Und Michael Phelps gewann seine 24. Goldmedaille in Schwimmen. Und nicht zu übersehen, Deutschland holte 17 Goldmedaillen diesmal. Junge Menschen trainieren intensiv und sie tun es jahrelang, überhaupt bei solchen Spielen dabei zu sein. Und bei den Olympischen Spielen geben sie ihr alles. Sie sind hochmotiviert. Für was bist du motiviert? Bist du für etwas sogar hochmotiviert? Paulus war ein Mensch, der hochmotiviert war. Er hat sein Alles für das Evangelium gegeben, und zwar nicht nur für ein paar Wochen, sondern jahrzehntelang. Wir können herausfinden, wie wichtig das Evangelium für Paulus war, wenn wir Römer Kapitel 1 mal aufschlagen. Wir werden dorthin kommen. Ich wollte nur sagen, wir machen jetzt einen Anfang in dieser Bibelstelle, Apostelgeschichte Kapitel 20, Verse 17 bis 38. Für die, die heute hier zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit langem sind, unser Thema ist die Gemeinde des Neuen Testamentes, damit wir wissen, wie wir als Gemeinde sein sollen. Und wir machen durch Apostelgeschichte durch und wir sind so weit bis Apostelgeschichte 20. Und Paulus hat die Ältesten eingeladen und hat zu denen besonders gesprochen. Milet war 50 Kilometer von Ephesus entfernt. Und er wollte nicht in Ephesus noch einen Besuch machen. Er wollte nur, dass die Ältesten zu ihm kommen, dass er sich mit denen treffen könnte. Und dann musste er weiter fahren, weil er in der Pfingstzeit in Jerusalem sein wollte. Und der letzte Vers, den ich vorgelesen habe, erklärt uns von der Motivation von Paulus, Vers 24 in Apostelgeschichte 20. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Das ist die Bedeutung von meinem Leben und das ist das Ziel von meinem Leben, sagte Paulus. Und wenn du das gefolgt hast mit uns, durch Apostelgeschichte durch, dann merkst du, wie hoch motiviert der Paulus war für das Evangelium. Jetzt wollen wir in Römer Kapitel 1 schauen. Was wir heute Morgen gehört haben, wurde uns vorgelesen. Und in diese 17 Verse lernen wir von der Denkweise Paulus, von seiner Motivation. Wir finden heraus, was später in diesem ganzen Buch kommt und um was es geht. Aber wir finden das, was ihn so motiviert hat. Und du kannst das schnell herausfinden, was das Thema ist, in Vers 1 bis 17 in Römerbrief. In Vers 1 findest du das Wort ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und dann in Vers 9, denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Und dann finden wir in Vers 15, dementsprechend bin ich so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Und dann in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Viermal innerhalb 16 Verse gebraucht Paulus das Wort Evangelium in der Ursprache Euangelion, was eigentlich sehr ähnlich klingt. Unser deutsches Wort kommt von diesem griechischen Wort. Er erklärt uns das Wert des Evangeliums oder die gute Botschaft in einem geballten Satz in Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus dem Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. So wichtig war die gute Botschaft zu Paulus, das Evangelium. Letzte Woche haben wir die Frage gestellt, wie wichtig ist die Gemeinde für dich? Und heute Morgen möchte ich die Frage stellen, wie wichtig ist das Evangelium für dich? Es gibt Menschen, die niemals über das Evangelium sprechen, weil sie eben Gott nicht kennen. Dann gibt es Menschen, die sich über das Evangelium schämen. Sie wollen es nicht kommunizieren. Und das heißt, dass sie es noch nicht richtig ergriffen haben, was Jesus für sie getan hat. Sonst würden sie darüber sprechen. Und dann gibt es Christen, die durch Sünde und Bitterkeit die Freude, die sie einst hatten, verloren haben. Es wird zu viel Evangelium gepredigt, sagen sie. Nun, wir wollen betrachten die Bedeutung des Evangeliums. Das Thema heute ist, wie wichtig ist das Evangelium für dich? Zuerst betrachten wir die Bedeutung. Wenn ein Deutscher einen Brief schreibt, dann schreibt er lieber so und so oder sehr geehrter Herr, ich meine nicht Texten, okay? Ich meine das nicht, okay? Da gibt es manchmal keine Begrüßung. Oder hallo du. Wenn man aber wirklich einen Brief schreiben möchte, dann fängt es so an, als sehr geehrter Herr so und so oder Frau so und so. Damals, als Paulus lebte, haben die Menschen es anders formuliert. Auf Deutsch wurde es heißen, Herr Schmidt an den Herrn Meier. So wurde es anfangen, ein Brief. Das war die Begrüßung. Und jetzt bemerken wir, was wir hier finden. Paulus, Knecht Jesu, berufener Apostel. Aber kein an irgendjemandem. Bis wir zu Vers 7 kommen. Allen geliebten Gottes berufenen Heiligen in Rom. Und 5 Verse dazwischen. Das ist mal interessant, oder? Statt einfach zu schreiben, der Apostel Paulus an den Geschwistern in Rom, da schreibt der Apostel Paulus und dann eine ganze Erklärung. 5 Verse lang. Und dann erst an die Heiligen in Rom. Diese 5 Verse erklären uns das Evangelium und den Dienst von Paulus. Sie beschreiben das. Er ist dafür sehr interessiert, vom Anfang an, dass die Christen in Rom dies alles verstehen. Es gibt eine Verheißung. Vers 2. Das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat. Paulus erzählt uns etwas sehr, sehr Interessantes. Die Propheten Israels haben das Evangelium bereits im Alten Testament im Voraus gesagt. Und das heißt, dass es dann glaubwürdig ist für die Juden und für die Menschen in der damaligen Zeit. Wenn es so aus der Vergangenheit gekommen ist, dann ist es glaubwürdig. Nun, wir haben letzte Woche gesagt, dass die Gemeinde im Alten Testament nicht zu finden ist, erst im Neuen Testament. Aber das Evangelium ist bereits im Alten Testament. Und ich denke, wir können das in Jesaja Kapitel 52 finden, als Beispiel. Jesaja Kapitel 52. Jesaja Kapitel 52. Und Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft verkündet, bringt, Entschuldigung, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Wenn du mal in, vielleicht in der Zukunft, in dem Heiligen Land bist, einen Besuch machen würdest. Wenn du nach Jerusalem kommst, dann würdest du herausfinden, wenn du, sagen wir mal, mit einem Bus fährst, dann fährst du zickzack, weil es mit Bergen umgeringt ist, bis schließlich du um den letzten so Hügel kommst und da ist Jerusalem vor dir. Es gibt Berge um Jerusalem herum und Jesaja sprach von einer zukünftigen Zeit, da es Botschafter geben würde oder Bote, die gute Nachricht bringen werden. Man kann sie sehen, weil sie laufen über die Hügel. Damals sind sie gerannt von Ort zu Ort. Nicht gefahren, sondern sie sind gerannt von Ort zu Ort. Und er sagt, die Botschaft ist so wunderbar. Die Botschaft ist so gut, dass die Füße von diesen Menschen, die können wir als schön beschreiben. Ihre Füße sind so schön, weil die Botschaft so wunderbar ist. Und wir finden später, ein paar Verse später, lesen wir dann in Kapitel 53 diese Botschaft, wie der Messias für sein Volk und für die Menschen stirbt. Jetzt ist richtig schön, hat Jesaja gemeint. Jetzt ist richtig schön, was passiert. Und Paulus hat es kapiert. Und die Aposteln haben es auf jeden Fall kapiert. Was Jesus denen übergebracht hat, ist, dass diese wunderbare Botschaft, die gute Botschaft, die frohe Botschaft, die wir Evangelium nennen, die ist so gut, dass die Füße von den Menschen, die diese Botschaft irgendwo hinbringen, die sind schön. Überall in der Welt. In den letzten 2000 Jahren wurde diese Botschaft hingebracht. Ich schätze, die Menschen, die das getan haben, haben nicht darüber nachgedacht, ich muss mal schauen, dass meine Füße besonders schön sind. Die Füße sind schön, weil die Botschaft so wunderbar ist. Menschen haben einen großen Wunsch nach Frieden. Das ist ein Teil von dieser Botschaft. Gott bietet Frieden an. Er verkündigt Frieden zu den Menschen. Menschen haben einen großen Wunsch nach Frieden. Sie machen sich Sorgen über vieles. Hier in Europa, wir machen uns Sorgen über die Ukraine oder Israel und die Palästinenser. Oder Syrien, oder Irak, oder die Flüchtlinge. Ich denke, die meisten von uns haben längst vergessen, dass bis vor 25 Jahren, gab es große Angst wegen möglicher Atomkrieg. Und wir wollen solchen Dingen nicht minimieren. Aber ich möchte sagen, dass der Friede, der am notwendigsten ist für Menschen, ist Frieden mit Gott zu haben, Frieden mit Gott zu schließen. Das ist der Allerwichtigste. Friede mit Gott. Es gibt sehr viele falsche Antworten zu Menschen in der heutigen Zeit über das Problem von Angst und Spannung in der Welt und wie das beantwortet werden kann. Es gibt ein ganz gutes Buch von Ravi Zacharias, Kann man ohne Gott leben? Und er zitiert einen hervorragenden Naturwissenschaftler namens Stephen Jay Gould. Er war in seiner Zeit der wichtigste Paläontologe von Harvard Universität, war Atheist. Und hier ist, was er schrieb. Wir sind hier, weil eine komische Fischart eine besondere Flosse hatte, die sich für landlebende Lebewesen in Beine verwandeln könnte. Weil Kometen auf der Erde einschlugen und die Dinosaurier auslöschten und somit den Säugetieren eine Chance gaben, die sie sonst nicht gehabt hätten, bedanken sie sich also buchstäblich bei ihren Glückssternen. Weil die Erde während einer Eiszeit nie ganz zufror, weil eine kleine zarte Art, die vor einer Viertelmillion Jahren in Afrika auftauchte, bislang mit allen Mitteln überleben konnte. Vielleicht sehnen wir uns nach einer höheren Antwort, aber es gibt keine. Diese Erklärung mag zwar oberflächlich betrachtet besorgniserregend, ja sogar erschreckend sein, doch letztendlich ist sie befreiend und erheiternd. Und Ravi Zacharias antwortete darauf, in all dem steckt doch eine furchtbare Ironie, oder? Von was für einer Erheiterung und Befreiung redet er denn überhaupt? Habe ich da etwas übersehen? Ist die Befreiung gleichbedeutend mit der Tatsache, dass die USA eine der gewalttätigsten Nationen mit einem sehr hohen Medikamentsverbrauch ist? Lässt diese Erheiterung Sedative und Antiazide als meistverkaufte Medikamente über den Ladentisch der Apotheken wandern, um unser Tempo bei unserer Hetzjagd nach immer größerem Wohlstand zu verlangsamen? Lässt diese Erheiterung unsere Textschreiber und Musiker in wilde Verzückung auf die Bühne treten und wie Gelähmte zu Hause sitzen? Bricht sich diese Erheiterung in unseren Talkshows freier Bann, dass sie sich selbst in profaner Beweisführung als Entertainment brüsten? Hat diese Erheiterung unsere Familien auseinandergerissen und häufig die Schwächsten unter uns zum Opfer gemacht? Ist es so erheiternd, dass das 20. Jahrhundert das blutigste in der Geschichte gilt? Ist die Erheiterung eine junge Generation, die oft vaterlos, vielfach hoffnungslos ist? Ist das Anlass für Erheiterung? Oder betreiben wir wieder einmal tödliche Wortspiele? So viele Menschen in unserer Zeit sind von Philosophien wie von diesem Wissenschaftler überzeugt und meinen, das ist der Weg zum Frieden, allerdings ist es eben nicht. Und dann gibt es Menschen, die hoffen, in der Religion Frieden zu bekommen. Und die gibt es viele. Gestern gab es eine Religion, eine Gruppe von einer Religion, die vorbeigelaufen ist. Man könnte sie 200 Meter in der Ferne hören, singen und hatten ein Trommel dabei, tanzen. alle lächelnd vorbei, mit einem Transparent hoch, vorbeigetanzt, gelaufen, gesungen. Wir mussten mal aufhören mit all dem, was wir gemacht haben, bis sie vorbei waren. 2 Stunden später kamen sie in der anderen Richtung. Sie waren, wo weiß ich, in der Stadt durchgetanzt und zurückkommen. Alle lächelnd, alle singen von ihrem Gott oder von einem von ihren Göttern. Und weide bei uns vorbei, gelaufen und getanzt, gesungen, gelächelt. Und irgendwann mal später haben wir mit dem Büchertisch aufgehört, zusammengepackt. Und dann haben Lind und ich auf Wiedersehen zu den anderen Geschwistern gesagt, nachdem wir zusammen gebetet haben, trotz aller Widerstand, und die gab es viel gestern, waren wir so froh über das, was Gott getan hat. Und wir kamen, als wir zu der U-Bahn gelaufen sind, auf die Gruppe zu. Und du könntest merken, keine Freude mehr. Durch Religion denkt man, ich muss den Weg durch meine Leistung schaffen. Aber das bringt letztendlich auch den Frieden nicht und vor allem Frieden mit Gott. Denn das ist das, was der Mensch braucht. Er braucht Frieden mit Gott. Und ich lese in Römer Kapitel 5, Vers 1 etwas, das deutlich dazu spricht. Als Jesus geboren wurde, am ersten Tag seines Lebens auf Erden, haben die Engel gesungen, Frieden auf Erden mit Menschen seines Wohlgefallens. Und ich lese hier in Römer Kapitel 5, hier verstehen wir, wie diese Friede für Menschen entstanden ist. Die Engel haben gesungen und haben es gewünscht. Man kann das sogar eine Prophezeiung nennen, aber hier in Vers 1 von Kapitel 5 merken wir genau, wie das zustande gekommen ist. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseres Herrn Jesus Christus. Und in Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünde waren, für uns gestorben ist. Auf diese Weise. Frieden. Frieden zu den Menschen. Als Jesus seinen Dienst anfing, sagte er, tut Buße und glaubt das Evangelium. Denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er hat die gute Botschaft. Er hat diese Botschaft nicht definiert. Habt ihr das mal bemerkt in den Evangelien? Er hat es nicht definiert. Es war bereits im Alten Testament. Die Menschen wussten, was das heißt, die gute Botschaft. Nun, ich möchte noch etwas betonen heute Morgen. Erstens, dass das Evangelium im Voraus gesagt wurde, bevor es überhaupt Jesus auf Erden gegeben hat. Zweitens, das Evangelium zentriert sich an Jesus Christus. Er ist der Nachkommen Davids und das heißt, er ist mit Recht Messias. Er ist der Sohn Gottes, lesen wir wieder in Römer Kapitel 1. Ich fange mit 1,1 an. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Und als Sohn Gottes in Kraft ein Gesetz, dem Geiste der Heiligkeit nach aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Habt ihr das bemerkt? Durch die Auferstehung wurde er eingesetzt oder erklärt als Sohn Gottes mit Macht. Und dann kommt eine Frage, selbstverständlich haben wir eine Frage, war Jesus nicht vorher Sohn Gottes? Warum hat er das gesagt, dass er Sohn Gottes ist? Wenn eben es hier sagt, durch die Auferstehung. Ein Wort hilft uns. Wir wollen uns darauf konzentrieren. Als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt oder dafür erklärt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, in Kraft, mit Macht. Er war immer Gottes Sohn, aber das wurde besonders mächtig durch seine Auferstehung. Wir haben von der Kreuzigung gesprochen und jetzt von der Auferstehung. Und durch die Auferstehung wurde er Sohn Gottes mit Macht erklärt. Wenn wir die Evangelien lesen und nach den Evangelien lesen im Neuen Testament, dann merken wir nach der Auferstehung bei Jesus Christus immer einer, der Macht hat. So wird er vorgestellt. Mit Macht. Als er Paulus begegnete unterwegs nach Damaskus, nicht vergessen, Paulus ist der Mann, der dieses jetzt schreibt. Als Paulus unterwegs nach Damaskus war, um Christen zu schnappen, um sie zu vernichten und diese Bewegung zunichte zu machen, hatte Jesus Christus begegnet. Und du kennst die Geschichte, die meisten von uns kennen die Geschichte. Es war ein helles Licht, heller als die Sonne. Und das war Jesus Christus. Der Sohn Gottes mit Macht, weil er den Tod besiegt hat, weil er der auferstandene Herr ist. Das ist das Evangelium. Paulus wurde so begegnet. Du fragst, warum nicht ich? Wir brauchen nicht alle das, es ist für uns aufgeschrieben. Mehr als das brauchen wir nicht. Wir merken schon, wie groß Jesus Christus ist, durch das, was in der Bibel steht. Und Paulus wollte sagen, ich setze mein Leben ein für diese gute Botschaft. Ich setze mein Leben ein für Jesus Christus. Er war hoch motiviert. Und so ist die Frage heute Morgen. Was bedeutet das Evangelium für dich? Bist du dafür hoch motiviert? Bist du bereit, zu anderen Menschen zu erzählen, dieses, was wir heute Morgen betrachtet haben? Denn Geschwister, ihr sollt eins verstehen, wenn wir die Predigt Sonntagmorgens haben, diese Predigt ist nicht nur für uns hier. Diese Predigt wurde gegeben, wie Charles Spurgeon das gesagt hat, damit ihr auch weiter predigen könnt. Er hat gemeint, ich predige einmal. 6000 Menschen haben ihm zugehört. Er hat gemeint, ich predige einmal. Und ihr predigt 6000 Mal. Und das ist das, was Gott meint. Bist du für das Evangelium hoch motiviert, dass du zu anderen sagst, was Jesus für Menschen und auch für dich getan hat? Geschwister, manchmal ist es der Fall, dass wir wir haben nicht so viele ganz schlechte Dinge erlebt, sagen wir mal in den letzten paar Monaten oder in den letzten Jahren. Und dann denken wir, ich glaube das alles. Aber es ist, als ob das so theoretisch ist. Einmal hat Gott mich richtig angepackt. Und zwar nur in den Gedanken, nur in den Herzen. Sünde. Keine große Sünde. Nicht etwas, das sich gegen jemanden getan hat. War alles nur hier. Und es ist mir aufgefallen. Für diese Sünde nur hier starb Jesus am Kreuz. Weil ich nur in meinem Kopf gesündigt habe, hat Jesus für mich gelitten. Er war bereit, das für mich zu tun, damit er mich heilige, damit ich ein anderer Mensch sein werde. Oh, das ist fantastisch, was Jesus Christus für Menschen tut. Es sei du kleine Sünde bist, es sei du große Sünde bist, wir sind alle Sünde. Und alle Sünde entfernt den Menschen von Gott und Jesus hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Deswegen sagte Paulus, das möchte ich hinaustragen. Dafür möchte ich leben. Und ich möchte, dass die Leute nicht nur von mir, von Jesus hören, sondern Jesus in mir sehen. Die frohe Botschaft, die gute Botschaft, das Evangelium. Das Evangelium endet Menschen. Es ist sehr oft der Fall, Geschwister, dass manche Christen denken, ich bin gerettet, gut, ich bin gerettet. Und jetzt kann ich mein Leben führen, heute oder diese Woche oder für ein paar Monate, irgendwann mal wird es richtig ernst bei mir wieder und Jesus ist gestorben und auferstanden. Wir haben die frohe Botschaft gehört, eben damit unser Leben eine Änderung hat, damit wir anders werden. Vers 7, allen geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die waren vorher Heiden. Ich habe die Zeit nicht, das mal zu erklären. Am Anfang waren die meisten Christen in Rom Juden. Und dann später hat es umgekippt, waren die meisten Heiden, ganz von Gott entfernt. Und sie haben das Leben geführt, wie sie es wollen. So ist mal lesen, wie es damals war unter den Menschen. Es war nicht so bildhübsch. Und durch das Evangelium gab es eine große Änderung in diesen Menschen. Er nennt sie Heilige. Wenn du Jesus Christus kennst, ist das ein Begriff auch für dich, Heilige. Jesus Christus hat eine Änderung in denen gemacht. Und was fantastisch ist, ist, dass diese Menschen einander geliebt haben. Es gab damals Antisemitismus, genau wie heute. Judenchristen, Nicht-Judenchristen, in den Gemeinden in Rom zusammengekommen. Sie hatten eine Liebe füreinander. Und sie haben Paulus richtig geehrt und sie waren sehr froh, dass sie seinen Brief bekommen haben. War ein Jude. Das ist das, was das Evangelium wirkt. Das Evangelium bringt Menschen zusammen durch den Glauben, die sonst niemals einander ertragen könnten. Aber weil sie Jesus kennen, lieben sie einander. Das Evangelium ändert den Menschen. Und ich springe vieles herüber, um zu diesem Punkt zu kommen, in Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, von Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Wie wichtig ist das Evangelium für dich? Bist du bereit, das Evangelium an anderen zu sagen? Bist du bereit, so zu leben, dass Menschen in dir Jesus sehen können? Ich habe etwas Interessantes diese Woche gelesen von einem Mann, der in der DDR aufgewachsen war, wohnt in Leipzig, Michael Elsässer. Er schreibt, ich wurde als militanter Atheist erzogen und habe gegen Gott gewettert. Aber durch seine zweite Frau hat er von Jesus gehört und ist schließlich zu einer Gemeinde gegangen. Und er sagte, die Wärme und Geborgenheit der Gemeinde und die Art, wie der christliche Glaube die Welt erklärt, beeindruckten mich. Und dann immer mehr hat er das Evangelium kapiert und schließlich hat er Jesus mal angenommen. Er sagt, als Kind sang er im Schulchor Volksweisen und sozialistische Kampflieder. Heute singt er Kirchenchoräle. Und er hat ein Problem gehabt und sein Problem war Alkohol. Er könnte ohne seinen Schnaps nicht leben. Aber Jesus hat ihn auch davon befreit. Was sich in Elsässers Leben verändert hat, seit er Christ ist, sagt er, ich weiß, dass ich Sünder bin und von Gott trotzdem angenommen bin. Ich kann meine Probleme an Gott abgeben. Ich habe durch die Gemeinde einen riesigen Freundeskreis bekommen. Die Zahl ist geradezu explodiert. Und ich habe durch die Bibel ein Buch, das zeitlos gültig ist. Das Evangelium, die gute Botschaft. Paulus war deswegen hoch motiviert, um sie hinauszutragen und so zu leben. Und wir stellen die Frage, wie wichtig ist das Evangelium für dich? Wir wollen beten.